Radio 1. Nur für Erwachsene.
Sie ist nicht nur eine der beliebtesten deutschen Schauspielerinnen, sondern auch eine sehr vielseitige Künstlerin. Sie engagiert sich politisch, sie schreibt auch, ihr zweites Buch ist gerade erschienen. Ein Buch, das eben beschreibt, welche verschiedenen Orte der Flucht sie besucht hat, welche Eindrücke sie dort hat. Und das legt sie sehr packend und sehr aufrichtig in diesem Buch alles nieder. Und es gibt aber auch einen Grund, mit ihr zu reden, der ein filmischer ist, nämlich eine neue Serie in der ZDF-Mediathek bereit zu sehen. Ein ergreifendes Werk, Reset heißt es. Also, gute Gründe, mit ihr zu reden. Wir freuen uns auf Katja Riemann in dieser zweiten Stunde. Außerdem haben wir für Sie noch einen großartigen Dokumentarfilm, Ihr Jahrhundert. Frauen erzählen ihre Geschichte, eine weltumspannende Reise zu Frauen, alle so um die 100 Jahre. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jetzt also ist sie bei uns, eine der beliebtesten und besten deutschen Schauspielerinnen. Und es gibt so viele schöne Anlässe, um mit ihr zu reden. Wir haben also eine Serie, die mich wirklich umgehauen hat. Muss ich schon mal sagen, ich habe ganze Wochenende mit dir verbracht, das letzte. Also habe mir erst die Serie angeschaut, habe dann dein Buch gelesen und freue mich sehr, dass du mal wieder bei uns bist. Katja Riemann, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Knut, dass ich mal wieder hier sein darf.
Manchmal kommt alles so zusammen, ne? Dann laufen mehrere Filme oder eben jetzt das Buch. Ist natürlich Zufall, hast du so nicht geplant.
Nee, das wäre dann nicht gut geplant gewesen. Nee, es ist erst nichts und dann kommt alles gleichzeitig und damit versuche ich jetzt umzugehen und freue mich, dass ich losgehen kann und meine Babys der Welt präsentieren.
Und wir werden es auch ganz genau trennen, damit keiner durcheinander kommt. Wir reden erstmal über die Serie. Reset, wie weit willst du gehen? Jetzt schon in der Mediathek zu sehen, beim ZDF ab 11. dann auch die Ausstrahlung, 6 Teile sind es ja, also es werden dann jeweils 2 Teile laufen, am 11., am 13. und am 14. kann man die dann auch sehen und das ist ja eine Art Remake, es gibt eine französische Serie, die ich jetzt nicht kenne, Plan B, die deutschen Bücher sind wunderbar geschrieben, muss man auch mal ganz klar sagen, so tolle Dialoge, absolut, so packend und streng genommen, Katja, ist es, wenn man jetzt das Genre benennen will, ein Science-Fiction-Film, obwohl das ja nicht genau beschrieben wird, das finde ich auch gut, das ist ja im Prinzip ein Element, das nimmt man erstmal so an, aber man muss die Voraussetzung glauben. Man muss es glauben, dass es möglich ist, durch die Zeiten zu reisen. Hast du erstmal als Schauspielerin das auch so hergenommen, als ganz natürlichen Augenblick, dann irgendwann geht das eben? Man kann zurückreisen?
Ja, du hast natürlich völlig recht, aber ich würde gerne auch den Zuhörenden mit auf den Weg geben, dass es natürlich das Element von Science Fiction ist. Ne? Zeitreise ist ja auch nicht neu. Also wir haben da ja wirklich nichts erfunden. Das ist ja ein ganz klassisches, fast archaisches Thema, womit der Mensch sich auseinandersetzt, also auch in der Kunst vermutlich in der Vorstellung, in der Imagination, wie wäre es, wenn? Und das hat ganz sicherlich mit Identität zu tun, mit Sinnsuche. Ne? Wenn man nochmal zurückgehen könnte, wie würde ich das Leben, dieses Leben, was wir nur einmal haben und was sekündlich quasi abtickt, wie würde ich es anders gestalten, wenn ich wüsste? Aber was ich sagen wollte ist, wir sind kein Science-Fiction. Und das würde ich gerne sagen. Ich verstehe, was du meinst.
Das Element, genau.
Aber ich würde es gerne sagen, weil sonst möglicherweise manche Menschen enttäuscht sind, wenn sie das nicht, wenn sie kein Science-Fiction-Format sehen.
Es ist im Hier und Jetzt angesiedelt. Eine Szene zum Beispiel spielt ganz in der Nähe von unserem Studio 1. Also habe ich wiedererkannt. Und es hat zum einen zu tun mit diesem alten Mythos der Zeitreisen, aber auch mit einem anderen Mythos, nämlich die große Sehnsucht, den Tod zu überwinden. Alle Religionen leben davon. Ja. Auch die Antike hatte diesen Mythos, Orpheus holt seine Geliebte zurück. Und das ist ja genau der Punkt deiner Geschichte. Wir können die auch erzählen, glaube ich, ohne was zu spoilern, sonst geht es gar nicht. Ne?
Ja.
Du hast eine Tochter, eine halbwüchsige Tochter und diese Tochter hat sich umgebracht.
Also meine Figur.
Natürlich.
Das
ist das Ganze. Also im Film. Mhm. Und hat sich umgebracht. Natürlich ein absolut grauenhafter Schock. Und was passiert jetzt? Also wo gibt es diese zweite Chance, die es ja im Leben eben leider nicht gibt sonst?
Ja, die es im Leben nicht gibt. Das heißt, bei uns ist die Zeitreise der impulsgebende Gedanke, ne, für so ein Experiment, für ein Gedankenexperiment. Naja, dann bekommt sie durch einen Zufall in der Nähe von Knuts Studio die Telefonnummer von einer Agentur, die Zeitreisen anbietet. Ja. Und das nimmt sie tatsächlich wahr und reist 10 Tage zurück, weil sie weiß von Vorfällen gewalttätiger Natur zwischen ihrer Tochter und ihrem Boyfriend, ihrem Freund.
Hanna Schiller spielt die auch.
Die großartige Hanna Schiller.
Ja, finde ich auch. Wahnsinn.
Exzeptionell, diese junge Frau.
Ja, welche
die
Wut.
23 ist und eine 15-Jährige spielt. Ne?
Ja. Wut, Verzweiflung, Energie, alles steckt da drin.
Ja.
Auch das schwierige Verhältnis zwischen Mutter und Tochter, was ihr beide spielt, das kann man absolut nachvollziehen. Das ist voller Spannung, Rivalitäten natürlich, aber einer großen Liebe. Und das finde ich mal ganz wichtig, Katja. Bei allen 6 Teilen, was immer da auch passiert, passieren sehr verschiedene Sachen. Du lässt in deinem Spiel niemals einen Zweifel daran, wie sehr du dieses Mädchen liebst.
Das freut mich, dass du das benennst und dass dir das so aufgefallen ist. Das war mir ganz wichtig, weil das, glaube ich, auch nochmal so ein Perspektivwechsel ist auf diesen Generationskonflikt, auf die Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Und oftmals bin ich betrübt, wenn da so die Liebe fehlt in den Konflikten. Weil nur dann kannst du ja auch überall hingehen. Ja, wenn dieses Band klar ist, vor allem von der Mutter zu der Tochter, weil da dürfen die Kinder einfach erstmal mehr.
Ja, genau.
Ja, so ist das nun mal.
Sie hat noch einen Sohn übrigens, also ist eine vierköpfige Familie. Und was ich auch so bemerkenswert finde, erstmal hat es einen unglaublichen Schluss, über den wir natürlich jetzt nicht reden.
Über den reden wir jetzt natürlich nicht.
Aber da eben doch mal so einen Twist zu finden, finde ich toll. Sie reist immer wieder zurück. Die Zeiträume sind auch immer wieder andere. Und sie ist übrigens eine Kollegin, wollen wir nicht vergessen, Moderatorin.
Richtig.
Genau. Eigentlich im Fernsehen, Frühstücksfernsehen. Ja. Eine ganz feministische, sehr engagierte Frau. Und ich finde es so interessant, denkt man vielleicht gar nicht, es geht auch so um Frauenrollen. Also es ist ja nicht nur dieses Thema den Tod überwinden, sondern wofür stehe ich als Mutter, als berufstätige Frau, wie vereine ich das alles? Also neben allem Tragischen ist es auch eine Geschichte, die, glaube ich, jeder nachvollziehen kann, wie eine Frau, die eben arbeitet und Kinder hat.
Ja, das denke ich auch und nicht nur jede Frau, auch jeder Mann, weil dadurch, dass es ja um so essentielle und sehr emotionale Dinge geht, ne? Deswegen sagst du ja so, dass einen das so ganz richtig beutelt, aber auf eine gute Art irgendwie, wird, glaube ich, jede Person, die das anschaut, an einem anderen Punkt abgeholt. Ja, und das ist natürlich für alle, die Kinder haben, egal ob Mann oder Frau, ist es das Elternsein, das ist für Teenager natürlich die Verzweiflung in diesen Jahren des Teenagerseins mit dieser großen Dunkelheit, in der sich manche jungen Menschen befinden, glaube ich auch ein Punkt, können wir noch kurz erwähnen, ne, das Suizidale, das Selbstzerstörerische, die Depression in den jungen Jahren, wir alle wissen, da sind nicht genug Therapieplätze, wir wurden natürlich auch begleitet von einer psychologischen Beratung, die uns gesagt hat, wie ist das Wording und so. Dann gibt es natürlich die Themen, um das weiterhin zu addieren, wie Krankheit und Verlust und die Frage und Liebe vor allem. Und mit wem lebst du? Und darfst du eine Familie, also einer Familie ein anderes Konzept geben, weil da eine andere Person ist, in die man sich verliebt hat. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was mir gut gefallen hat auch, dass der Geliebte, das können wir auch ruhig sagen, das ist kein Spoiler, dass der Geliebte von der Figur, die ich spiele, ein 20 Jahre jüngerer Mann ist. Und du siehst aber, die lieben, das ist eine Liebe. Und sonst wird das dann ja gerne zum Thema. Oh, ältere Frau, jüngere Mann, das ist dann das Thema des Films. Andersrum ist es die Normalität. Das geht mir ein bisschen auf die Nerven, das muss ich echt sagen. Und darum fand ich das so schön, der großartige Dejan Bucin hat das gespielt. Das heißt, es sind so viele Themen drin, die uns alle irgendwo angehen, unabhängig von Gender, würde ich denken.
Also Thomas Leubel müssen wir auch noch erwähnen, ist sein Ehemann, also der angetraute Ehemann, gibt es eben noch den Geliebten. Aber was ich unbedingt wirklich sagen will, ich habe dich ja nun schon sehr, sehr oft gesehen, alle haben dich sehr oft gesehen, erstmal toll eine Serie zu machen, also sechs Teile, so eine Figur zu gestalten, mit so vielen Facetten. Die ist ja auch draufgängerisch, die ist auch durchaus im Konkurrenzkampf. Die ist auch manchmal wirklich sehr schroff und dann aber ein unfassbarer Gefühlsreichtum, den du da zeigen kannst. Also in den unterschiedlichsten Situationen. Und da muss ich dir sagen, so habe ich ihn dann doch noch nicht gesehen. Also ich finde, es ist wirklich schon auch ein Fernsehereignis, diese Serie jetzt. Und wie hast du es auch so psychisch durchgestanden? Du hast eine Tochter, natürlich, die ist schon älter jetzt, aber man weiß ja, welche Gefühle man dann auch entwickelt, welche Ängste ja auch. Also beim Spielen vielleicht manchmal kam das auch hoch bei dir.
Ja, das ist gut, dass du das fragst. Ich frage es, gibt ja viele verschiedenen Methodiken in der Schauspielerei. Du wirst das wissen, unterschiedliche Mittel und Handwerkszeug, was wir da auspacken, um irgendwie Szenen uns anzunähern. Und ich kann dir aber ganz klar sagen, ich bin niemals an die Vorstellung gegangen. Kein einziges Mal.
Nee, ist auch besser so, glaube ich.
Weißt du, das wäre für mich wie eine Entehrung gewesen, wie eine Vergewaltigung. Das ging alles über die Imagination oder tatsächlich über die konkrete Situation. Und zu den Dreharbeiten kann ich sagen, dass sie sehr intensiv waren, herausfordernd und wunderbar. Mit dem tollen Ensemble, was du ja gerade schon benannt hast und unseren bezaubernden Teammitgliedern, die alle so eingestiegen sind in diese Geschichte und jede Situation, die besonders vulnerabel war, unheimlich umarmt haben. Ja. Aber vielleicht eine Anekdote, Anekdoten werden noch immer so gerne erzählt. Endlich habe ich meine. Ungefähr 2 Wochen vor Drehende wachte ich morgens mit tierischen Nierenschmerzen auf. Und ich dachte, oh mein Gott, wo kommt das denn jetzt her? So, to make a long story short, dass die Nieren bauen nicht nur Gifte ab, physiologischer Natur, sondern auch emotionaler Natur. Und meine armen Nierchen haben gedacht, dass ich in einer Lebenskrise bin, weil ich halt diese Szenen alle gespielt habe. Die können ja nicht wissen, dass das alles nur so getan, als ob es war.
Reset, wie weit willst du gehen? Also hatte auch durchaus physische Folgen für dich, nicht nur psychische Folgen. Ein Fernsehereignis im ZDF. Wir müssen natürlich die beiden auch mal erwähnen. Isa Prahl und Ron Moore
sind
die beiden Regisseure.
Unsere beiden tollen Regisseurinnen.
Dieser Arbeit, die wirklich außergewöhnlich ist, jetzt schon in der Mediathek zu sehen. Außerdem am 11., am 13. und am 14. jeweils zwei Teile im ZDF. Und da kann man Katja Riemann sehen, sechs Teile lang, wie sie wirklich sehr weit geht. Das kann man gut verstehen, wenn man jemanden liebt, dass man einen ganz weiten Weg geht. Reset, wie weit willst du gehen? Wir haben auch ein zweites Thema, nämlich dein dickes Buch, was hier liegt, und darüber reden wir dann gleich. Katja Riemann ist bei uns zu Gast. Zum einen haben wir gesprochen über die Serie, über die Miniserie, die jetzt also im ZDF zu sehen ist. Reset, wie weit willst du gehen? Und eine weite Reise, aber nun wirklich im buchstäblichen Sinne, nicht nur im seelischen Sinne, wie in dieser Serie, hast du unternommen. Über viele Jahre immer wieder warst du an Brennpunkten, warst unterwegs, hast darüber auch einen Film gemacht. Wir haben darüber auch schon gesprochen, über deinen Dokumentarfilm. Jetzt gibt es das Buch von dir, Zeit der Zäune, Orte der Flucht, bei Fischer erschienen, als Fischer Verlag, ein sehr umfangreiches Werk, in dem ja eben diese verschiedenen Begegnungen beschrieben werden. Vielleicht kannst du erstmal das Prinzip auch beschreiben, also wo du warst.
Das ist ja mein zweites Buch. Mhm. Das erste Buch war über Reisen, über Projektreisen, die ich zum allergrößten Teil mit UNICEF als UNICEF-Botschafterin zusammen unternommen habe. Das ging über 16 Jahre und diese Reisen habe ich absichtsvoll unternommen, um darüber zu recherchieren, wie die Situation im Interim aussieht. Mhm. Das geht über 2,5 Jahre oder 3 Jahre ungefähr. Ne? Ich bin 2,5, 3 Jahre bin ich immer wieder losgereist und habe verschiedene Projekte mir angeguckt. Das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Das wird manchmal so ein bisschen verschoben. Es sei jetzt nicht Berichterstattung über die Misere von Refugee Camp, sage ich jetzt mal, sondern es geht vor allem um die Projekte von zumeist Theaterschaffenden, Filmleuten, Schriftstellern oder auch Köchen, Ärzte, Traumatologen oder Jesuiten, die gute Ideen haben, um die Personen, die im Interim leben müssen, zwangsmäßig, weil sie sich von ihrer Heimat verabschieden mussten, um diese Personen zu begleiten.
Und da beschreibst du eben sehr sinnlich deine Erfahrungen. Also man, ich muss es mal so sagen, man riecht es manchmal förmlich. Ach, wenn du in diesen wirklich schrecklichen Orten bist, wenn du versuchst, dir vorzustellen, wie leben die Menschen hier. Du kannst immer wieder zurückfahren. Und das finde ich auch wichtig, deine Schreibhaltung ist eine sehr packende, aber auch eine sehr ehrliche, immer wieder zu sagen, Leute, ich bin hier privilegiert. Auch wenn ich jetzt versuche, mit euch mitzuleiden, das zu verstehen, ich kann jederzeit zurück. Das ist ja auch ein Blick, den man hat und den man sich auch klar machen muss, glaube ich.
Ja. Also ich verstehe, was du sagst. Das ist absolut, mir ist mein Privileg völlig klar. Und natürlich ist es wichtig, sich selber so zu spiegeln, weil dadurch vielleicht impulsgebend auch andere Personen, die das Leben, das Lesen, sich selber so spiegeln. Und man macht sich natürlich auch als berichterstattende Person immer ein bisschen dümmer, als man vielleicht wirklich ist, weil das natürlich auch der lustigere Satz ist, mit dem man sich dann identifizieren kann, respektive irgendwie so einen Hinweis geben kann auf eine Situation. Was ich gerne sagen möchte zu dem, was du gerade sagtest, ich habe niemals mitgelitten, weil ich mir das nicht anmaßen würde. Und ich glaube auch, dass Mitleiden oder das Mitleid manchmal eine Viktimisierung zur Folge hat. Und dann rutschen Menschen direkt wieder aus der Augenhöhe. Weißt du? Und sowohl die negative Konnotation, das ist ja sehr interessant, dass Menschen, die fliehen mussten, dass die in so einem Sammelbecken unter dem allgemeinen Begriff Flüchtling jetzt aufbewahrt werden und nicht mal mehr eine Nationalität haben. Geschweige denn eine Biografie, eine persönliche oder irgendwas Individuelles oder eine Definition über ihren Bildungshintergrund. Ja? So, und das ist die eine Seite, das ist so eine negative Konnotation. Die andere Seite, die finde ich aber genauso bedenkenswert. Und das ist dieses fast herablassende Mitleid, oh, die Armen. Und so geht das nicht. Ich glaube, wir müssen uns immer, egal in welchen Lebenssituationen wir uns begegnen, einander offen begegnen, ohne eine Vorverurteilung oder eine Erwartungshaltung, weil nur dann kann das Gegenüber auch voll am meisten blühen und ein verbindender Moment kann geschaffen werden.
Ich greife mal auf, was du im Buch auch schreibst, da gibt's ja das Drehbuch auch zu deinem Film, kommentiert, auch mal interessant mal zu sehen, was da sozusagen hinter den Kulissen passiert ist, was du da denkst, und da sagst du etwas, da fühlt man sich als Leser dann auch etwas ertappt, nämlich die Leute sind ja toll in diesem Film, was die reflektieren, wie die reden. Das sind ja auch Künstler, die wollen ja Filme machen. Es geht ja da auch um diese Filmschule auf Meurer. Da sagst du mal, das haben die alle gesagt. Boah, wie toll die reflektieren können. Natürlich, das ist eine Zuschreibung. Wieso sollen die das nicht können? Aber man ist dann überrascht, weil man einfach so ein Bild vom Geflüchteten hat. Das gebe ich auch zu, das ging mir ja auch so. Habe ich dich damals ja auch gefragt, als ich den Film gesehen habe. Also ich werde ja sozusagen indirekt auch erwähnt. Ich gebe das zu, das ist wirklich ein ganz schnelles Bild, was man so hat.
Ja.
Und da schreibst du dagegen an.
Aber ist das nicht interessant? Und darum versuche ich Informationen zu geben, um etwas, was so ein bisschen ohne Absicht in uns selbst schon vielleicht nicht zementiert, aber so gefressen ist. Und man das dann wiederholt. Und je öfter, das weißt du auch, je öfter man eine Sache, einen Satz, eine Vorstellung, eine Haltung wiederholt, umso mehr wird es dann quasi zu einer ominösen Wahrheit. Ja, weil man dadurch ja lernt. Man lernt ja nur durch Wiederholung. Und ich versuche jetzt was anderes anzubieten. Und zwar ganz konkret. Und das Leben ist ja, das dürfen wir nicht vergessen, das Leben ist ja ganz konkret. Das besteht ja aus ganz vielen Tausenden von kleinen Entscheidungen, die wir jeden Tag machen. Und trotzdem haben wir dieses Bedürfnis, so sehr zu verallgemeinern, zu sagen, die sind so und die sind so. Und so ist es eben leider nicht. Es ist so komplex und diffizil und umständlich manchmal. Und darum ist, wie du ganz richtig gesagt hast, das jetzt ein bisschen umfangreich geworden, weil ich einfach manche Dinge erläutern wollte. Also nicht erklärerisch, sondern immer wieder die Menschen mitnehmend auf meine Reisen und im Versuch, durch meine Augen zu schauen. Ja, du kannst ja auf dieselbe Situation durch unterschiedliche Augen schauen und jetzt kriegst du zwei verschiedene Geschichten erzählt. Mhm. Also es hört sich jetzt an, als würde ich manipulieren, das tue ich nicht. Aber ich bin ja am Ende dann eben Geschichtenerzählerin oder Künstlerin und ich bin ja nicht humanitär Arbeitende. Ich bin ja nicht in dem Sinne Menschenrechtsaktivistin oder eine Humanitäre, die im Feld was tut, sondern ich bin die Person, die diese Menschen begleitet.
Schon auch unterstützt, wo sie kann, das hast du auch gemacht bei der Filmschule zum Beispiel, also das ist schon klar, aber trotzdem ist es natürlich eine Beobachtung, die du da machst. Du bist die Frau, die reinkommt und die wieder rausgeht. Und das bringt mich noch zur letzten Frage. Das Buch ist nicht nur umfangreich, ist auch sehr komplex. Es gibt viele Geschichten. Wir folgen den Familien ja zum Teil auch. Wir bekommen mit, wie Familien getrennt werden. Wir bekommen mit, wie Helfer und Helferinnen kriminalisiert werden. Auch das ist ja ein wichtiges Thema. Aber was ich schön finde, ist so die Ehrenrettung dieses Begriffs Gutmensch. Ich sage das mal ganz bewusst, weil ich das einfach nicht fassen kann nach wie vor, wie unsere Sprache Menschen, die Gutes tun, diffamiert, indem das Wort Gutmensch ja letztlich noch eine Art Diffamierung schon ist. Und du schreibst darüber auch mal an einer Stelle
ja.
Und sagst, wie wichtig das doch ist, dass Menschen sowas tun. Also es sind Porträts von Geflüchteten, aber sehr plastisch werden eben auch die Helfer und Helferinnen in deinem Buch.
Ja, genau. Es geht aber eigentlich ja fast mehr noch um die Helfer und Helferinnen, weil es natürlich auch immer um Schutz geht, ne? Und um Sicherheit von anderen Menschen, die im Interim sich auflehnen. Also ich denke nicht, dass es ein Buch ist über Gutmenschen. Ich schreibe ja auch über Arschlöcher, die, entschuldigen Sie, my French. Das ist ja ganz wichtig, ne? Humanitär arbeiten sind ja gar nicht bessere Menschen.
Da gibt es auch ein paar tolle Typen.
Genau. Und Flüchtlinge sind, Geflüchtete sind auch keine besseren Menschen, ne? Und wir wissen nicht, ob sie anderen in Not helfen würden, wenn sie das bezeugen. Ja.
Das ist eine Differenzierung. Auch im Buch immer ist ganz klar, wenn Menschen unter solchen Bedingungen zusammengepfercht leben müssen, ist auch ganz klar, dass es Aggression gibt, dass es auch Neid gibt und das ist alles völlig klar. Ja. Da geht es ja nicht um eine Idealisierung. Mhm. Aber ich finde, und das würde ich schon nochmal sagen wollen, das Buch hat trotzdem eine sehr ermutigende Seite, weil es zeigt. Ne?
Also es ist nicht, dass Personen die Erwartungshaltung haben, dass es unentwegt darum geht, dass wir in Geflüchtetenlagern sind, sondern es geht um ganz konkrete Dinge, wie zum Beispiel, dass ein Theater gebaut wurde in Nordfrankreich von zwei Schriftstellern, dass dort Theater gespielt wurde, Kino gezeigt wurde, Workshops gegeben wurden, ja, dass es ein Live-Theaterprojekt gab, 4 Monate durch ganz Europa mit über 100 KünstlerInnen, ja, dass ein Masterstudiengang in Duhok eingerichtet wurde von einem deutschen Traumatologen mit jesidisch-kurdischem Hintergrund, ja, Dr. Jan Kieselhahn, damit Personen selber die Arbeit machen können in den jesidischen Camps, wo Menschen vor der Auslöschung geflohen sind. Das sind eigentlich so die Themen oder die Schule, die ein afghanischer Lehrer gegründet hat in Moria. Und das ist höchst erstaunlich partiell, was was man da alles so erleben kann.
Es ist ein Buch geworden wie ein Kompendium, eben der Orte der Flucht, wo man auch sehr viele Hintergrundinformationen bekommt. Okay. Du hast sehr viel Material mit hineingenommen, erläuterst auch viele Dinge, die man sonst vielleicht gar nicht verstehen würde. Das Buch Zeit der Zäune, Orte der Flucht ist im S. Fischer Verlag erschienen, von Katja Riemann geschrieben und eben auch die Summe ihrer Erfahrungen bei all diesen Reisen jetzt zu diesen Orten. Bedanke mich ganz herzlich, schön, dass du bei uns warst.
Ich bedanke mich bei dir, Knut.
Wir haben die Serie und wir haben das Buch, Sophie Katja Riemann.
Oh mein Gott.
Ich danke dir sehr.
Danke, einen schönen Tag. Danke.